kurz vorm Jahresende. Draußen haben wir ganz mieses Wetter. Ich bin immer noch leicht erkältet. Also richtiger Zeitpunkt, um mal wieder eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Eine wirklich reine Podcast-Folge, diesmal kein YouTube-Audio-Stream, sondern ganz einfach, ja, purer Podcast. Ich hatte nochmal richtig Spaß daran bekommen. Erstmal habe ich gesehen, dass die Podcast-Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe im Laufe des Jahres und auch schon davor, ja, die wurden recht stetig abgerufen. Also da gibt es auf jeden Fall immer wieder mal Interesse an der einen oder anderen Folge, was mich natürlich motiviert, auch weiter Podcasts zu machen, entweder direkt, so wie jetzt, oder eben indirekt als Tonspur, denn ich kann es gut nachvollziehen, viele längere Inhalte, die bei YouTube dann mit Bild angesehen werden, die will man auch mal vielleicht so nebenbei im Auto oder beim Spazieren, beim Waldlauf oder wo auch immer so nebenbei konsumieren. Und es ist ja auch immer gut möglich. Also nicht alles muss mit Bild gesehen werden. Von daher wird das auch von mir weiter jetzt aktiv getan. Und darüber hinaus, wie gesagt, durch dieses Gespräch mit dem Finanzrocker, ja, ist nochmal vieles in Bewegung gekommen. Da möchte ich heute drüber berichten. Ich möchte ein paar Fragen beantworten, die mir da gestellt worden sind zu dem Thema, ja, Honorarberatung generell oder ja, wie das so war bei dem Ausstieg, wie man da vielleicht auch selbst Honorarberater werden könnte und noch vieles mehr. Also bleibt dran und investiert in Wissen. So, dann schauen wir nochmal zurück auf den Finanzrocker-Podcast. Also ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass mich der Daniel Kort da angesprochen hat. Das ist schon eine längere Zeit her. Das war irgendwann, glaube ich, im Sommer sogar, wo er mich angeschrieben hat, ob ich Interesse hätte, bei ihm im Finanzrocker-Podcast aufzutreten. Das war für mich definitiv keine lange Überlegung wert, denn ich kenne ihn schon lange. Ich höre ihn so, also nicht jede Folge, aber immer mal wieder eine Folge. Er ist ja eben auch mit diesem Finanzvisier immer mal wieder im Talk. Also der Finanzvisier Rock nennt sich das Ganze, also Finanzrocker und Finanzvisier. Und die spielen sich dann so gegenseitig die Bälle zu, auch immer sehr interessant. Und er hat mich eben wahrgenommen, nachdem ich mit dem Finanzvisier, mit dem Albert Warnecke, eben auch schon jetzt zwei Gespräche hatte auf YouTube. Da hat er mich wahrgenommen. Er ist ganz klar, vorher wäre ich gar nicht auf seinem Radar gewesen. Und das ist ja auch mein Problem, dass viele mich eben nicht auf dem Radar haben, weil man erstmal wahrgenommen werden muss in dieser Welt voller Leute, die die Aufmerksamkeit von anderen gewinnen wollen. Ist es schwer, wenn man da als kleiner YouTuber, kleiner Podcaster ganz neu anfängt, da überhaupt wahrgenommen zu werden. Und ehrlich gesagt, ich mache mir da auch überhaupt keinen Stress. Ich hatte nie die Erwartung, dass da plötzlich jetzt hier Tausende von Leute mich dann regelmäßig anhören oder ansehen. Deswegen war es nochmal ganz interessant zu hören, wie das der Daniel Kort, der Finanzrocker, aus seiner Sicht eben wahrnimmt. Denn er sagt eben, dass ich vollkommen enttäuschende Aufrufe habe auf meinem YouTube-Kanal. Und ich für meinen Teil bin eigentlich zufrieden, ne? Also ich habe immer so 100 mal 150, auch mal ein paar Tausend, je nach Thema. Und es entspricht eigentlich dem, was ich mir erwartet habe, weil ich genau wusste, dass es am Anfang noch nicht die große Reichweite geben kann. Und für mich wäre es nur enttäuschend gewesen, wenn das Ganze ja so gut wie gar nicht irgendwie gesehen werden würde. Ne? Es gibt ja auch einige Filme, es gibt einige Kanäle auf YouTube, wo ich denke, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber die haben kaum Klickzahlen. Das sind vielleicht 20, 30 Leute, haben das sich angesehen nach einem Jahr zum Beispiel. Und bei mir ist es so mittlerweile, nach einem Tag habe ich eigentlich immer schon so rund 100 Zuschauer gehabt. Es geht auch mal schneller, das habe ich auch schon gemerkt. Es kann auch mal sein, dass es direkt ein paar Tausend schon sind. Und ich stelle mir das vor, wenn ich mir die Leute jetzt einfach mal vorstelle, in einem Raum, ja, 100 Leute in einem Raum, muss man sich mal vorstellen, ist ja doch eine Menge, ne? Die sich die Zeit genommen haben, das sich anzuhören oder anzusehen. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit, wo alles um die Aufmerksamkeit buhlt, ist das für mich schon mal absolut zufriedenstellend. Das macht mich glücklich, das macht mich zufrieden, das motiviert mich weiterzumachen und deswegen ja, war es trotzdem nochmal schön oder interessant, die Perspektive von ihm zu sehen, wo er sagt, das kann nicht genug sein, das kann ja nicht zufriedenstellend sein und das jetzt nochmal mit meiner Erwartungshaltung da abzugleichen. Von daher, es motiviert mich auf jeden Fall, das von ihm zu hören, dass ich eigentlich mehr Zuschauer verdient hätte. Und dank ihm habe ich ja nun auch mehr Zuschauer. Es sind auf jeden Fall nach dem Interview, was hatte ich da, so 500 ungefähr Abonnenten bei YouTube. Und jetzt sind es auf einen Schlag innerhalb weniger Tage sind es jetzt schon über 800. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das habe ich nur ihm zu verdanken. Die meisten schreiben ja auch in die Kommentare, dass sie mich nach dem Finanzrocker-Podcast entdeckt haben und ja, auch froh sind, jetzt hier zu sein. Und ich glaube, die Zielgruppe, die er hat, die Leute, die ihn hören, die passen ganz gut zu mir, weil ja ich genauso wie der Daniel Kort eben keiner bin, der besonders große Worte da schwingt, um halt möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern versuche das Ganze im sehr seriösen Rahmen, im vernünftigen Rahmen zu halten. Und ja, von daher ist das eine deckungsgleiche Zielgruppe. Ich habe viele Fragen bekommen nach dem Podcast, auch nochmal zu dem Werdegang. Da habe ich auch viele Feedback bekommen, dass das interessant für viele war. Ja, wie er da gesagt hat, vom Filialleiter zum Honorarberater, war ja auch so. Also grundsätzlich habe ich ja die Bankausbildung gemacht und bin dann als fertig gelernter Banker, habe ich ja noch ein Studium gemacht. Das war dann das BWL-Studium mit Fachrichtung Finanzdienstleistungen, habe ich draufgepackt. Und die Frage, die ja dann auch im Podcast kam, ja, warum ich dann zur Bank zurück bin, naja, weil das von Anfang an der Plan war. Ich wollte ja nie von der Bank endgültig damals weg, sondern habe einfach nur gedacht, okay, das kann es nicht sein hier als, ich sag mal jetzt als normaler Berater. Das war mir nicht genug. Ich wollte da schon mehr und deswegen habe ich das Studium draufgepackt. Denn mit Studium geht vieles leichter, da öffnen sich manchmal Türen. Und das Schöne war halt auch, dieses Finanzdienstleistungsstudium ist nicht an vielen Plätzen vorhanden. Das kann man nicht an so vielen FHs oder Unis studieren. Und hier bei uns relativ nah bei mir vor Ort war die Möglichkeit gegeben. Und da dachte ich mir, das ist es, ne? Und dann, ja, nachdem das eben dann fertig war, ich das Studium abgeschlossen hatte, eben diesen Titel dann auch hatte, wurde ich eben nicht direkt wieder in der Bank direkt mit fliegenden Fahnen wieder genommen, sondern das war so ein Zeitpunkt, da waren gar nicht so viele Stellen frei im Bankwesen und ich musste dann erstmal so ein paar Monate überbrücken und der Kontakt zur Karlsruher Versicherung war da. Die Karlsruher Versicherung war damals so eine Bankenkooperation mit vielen Volksbanken und ich kannte daher den einen oder anderen und nahm die Versicherung auch immer als sehr seriös wahr und ist sie ja auch. Mittlerweile gehört die Karlsruher aber zur württembergischen Versicherung. Und aber dadurch kam eben dieser Abstecher in die Versicherungsbranche zustande. Ich habe dann eben für ein paar Monate war ich dann Bezirksleiter und ich habe ja auch im Podcast gesagt, dass mir die Zeit schon viel gebracht hat, denn ich hatte diesen Chef, der eben da sehr forsch war und eben gesagt hat, ja, man muss einfach aktiv sein, ein bisschen mehr tun wie die anderen, dann liegt das Geld auf der Straße sozusagen, ne? Und ich hatte ja damals überhaupt keine Kunden in dieser Versicherung, sondern war ja praktisch darauf angewiesen, neue Kunden zu akquirieren. Und ja, da hat er mal eben dann sozusagen zu verstehen gegeben, die Neukunden, also die Kundenliste, das Kundenarchiv, das ist hier das Telefonbuch praktisch, ne? Da stehen alle Kunden drin. Ganz so planlos sind wir aber dann nicht dran gegangen. Der Plan war damals, und das war eigentlich sehr clever, die Zielgruppe, die Kundengruppe, die potenzielle Kundengruppe etwas genauer zu definieren. Und das hat damals so funktioniert. Wir haben uns überlegt, wo sind Neubaugebiete? Wie alt sind die Neubaugebiete? Die meisten Neubaugebiete waren dann so 5, 6, 7 Jahre alt vielleicht. Und jetzt kommt's, jetzt haben wir genau diese Leute in diesen Neubaugebieten angeschrieben und dann, das ist das Harte dabei, nachtelefoniert. Das war auch, damals war das, glaube ich, eine Grauzone. Mittlerweile ist es gar nicht mehr erlaubt, einfach jemanden anzurufen. Aber damals war das so, wir haben die angeschrieben mit einem Schreiben über Vorwartdarlehen. Vorwartdarlehen bedeutet, ich kann schon 3 Jahre, manchmal sogar 4, 5 Jahre vor Ende der Zinsbindung meine Baufinanzierungskonditionen festlegen. Das heißt, ich habe kein Risiko zum Ende der Laufzeit hin, sondern kann schon vorher meine Anschlussfinanzierung festmachen. Und schon damals war das, waren wir in einem Zinstief. Es war im Vergleich zu der Zeit vorher deutlich günstiger zu finanzieren. Und ja, da haben wir die eben alle angeschrieben mit den aktuellen Konditionen und mit der Tatsache, dass es Vorwartdarlehen gibt. Das wusste ja auch nicht jeder. Und die Resonanz war erstaunlich gut, ne? Also für eine Kaltakquise haben wir da viele Reaktionen bekommen. Ich musste nicht immer nachtelefonieren. Die haben sich von sich aus gemeldet, waren interessiert an einem Angebot. Und über die Versicherung und über verschiedene Kontakte zur Bank konnten wir dann eben entsprechende Baufinanzierungen auf den Weg bringen. Das hat eben entsprechend auch Provision gebracht, ne? Das Besondere war einfach in der Zeit zu erleben, dass man ja aus dem Nichts etwas schaffen kann, aus dem Nichts eine Kundenbasis aufbauen kann, dass man ja diese Überwindung hinbekommen muss, Leute auch mal einfach anzusprechen, mit Ablehnung klarzukommen, ja, diese Grenzen im Kopf, die man da vielleicht hat, zu überwinden. Das hat mir die Zeit gebracht, ne? Und diese Fähigkeit, auf Leute zuzugehen, hat mir dann eben in der Bank, wo ich dann angefangen habe, ich war dann im nächsten Schritt, war ich dann wieder in die Bank zurückgekehrt, wurde dann Filialleiter in einem Ort hier im Saarland, also war eine größere Bankfiliale, hatte ja wie im Podcast erwähnt, 3, 4 Mitarbeiterinnen. Ja, und diese Bereitschaft, auf Leute zuzugehen, die einfach mal anzurufen, denen mal was anzubieten, mal ein Bedürfnis erkennen oder ein Bedürfnis zu wecken. Das war als Banker ja viel, viel einfacher als Versicherungsmitarbeiter ohne Kunden. Ja, das fiel mir dann viel, viel leichter. Und das war auch so, diese Wahrnehmung, die war da eine ganz andere. Ich habe mir gedacht, die Leute warten doch nur darauf, dass ich die mal anrufe. Und so war es ja auch. Also ich habe da, was die Abschlüsse angeht, wurde ja damals schon Vertrieb, wurde ja damals schon kontrolliert, wie viel verkauft der, habe ich wahnsinnig gute Abschlüsse gemacht. Das war, ich glaube, dass das für viele andere in der Bank eher störend war, dass da jetzt so ein Neuer da war, der plötzlich hier alle Zahlenrekorde gebrochen hat. Also ich habe ganz relativ leicht und entspannt habe ich da alle Zielvorgaben erfüllt, weil ich eben auf die Leute zugegangen bin. Das war eben ein Entwicklungsstadium für mich. Damals war alles okay, ich war zufrieden, ich war angesehen in der Bank und war Filialleiter, hatte eigene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Trotzdem, nach einer gewissen Zeit will man dann eben auch mehr und das reine Verkaufen war mir dann eben doch auf Dauer nicht so das Richtige und habe auch gemerkt, es gibt bessere Produkte am Markt, es gibt günstigeres und deswegen kam dann eben der Wechsel nochmal zu einer anderen Bank und dort habe ich dann die vermögenderen Kunden übernommen und die bekommen teilweise andere Anlageprodukte. Das ist schon so. Also es gibt gewisse Zertifikatestrukturen, die würde man einem normalen Anleger nicht anbieten, weil auch hier rechnet man, wie viel Aufwand habe ich jetzt, das zu beraten und was verdiene ich jetzt daran? Wenn der jetzt für 5 oder 10.000 Euro irgendein Zertifikat kauft, verdient die Bank ein paar hundert Euro, ist natürlich viel zu wenig. Beim anderen habe ich dann den gleichen Beratungsaufwand, aber die Bank verdient ein paar tausend Euro und deswegen bietet man gewisse komplexere Anlagestrukturen den Vermögenderen eher an. Nicht, dass die besser sind, das darf man nicht verwechseln, das sind einfach nur kompliziertere Strukturen und ja, der Aufwand in Relation zum Ertrag passt dann eben eher bei den vermögenderen Kunden. Die kleineren Anleger, normalen Anlegern, die haben dann meistens damals in der Zeit, wo ich in der Bank noch war, immer diese Garantiefonds, oftmals in Kombination mit dem Festgeld bekommen. Da waren die auch zufrieden damit, auch musste ich auch verkaufen, so ist nicht. Am Ende habe ich auch gemerkt, ich muss zwar jetzt ich kann jetzt vermögendere Kunden ansprechen, aber am Ende ist es immer noch ein Verkauf. Also es war dann auch für mich sehr, sehr frustrierend zu erleben, dass obwohl ich jetzt hier so eine speziellere Abteilung betreuen darf, das Ganze am Ende doch nur Verkauf ist im größeren Stil. Und ich habe immer mehr dazugelernt, habe mich weitergebildet, habe Bücher gelesen, war auf Seminare, war auf Messen und wusste, dass das nicht das Beste ist. Und ja, dann kam die Zeit des Leidens sozusagen. Denn die Frage, die ich mir stellte, ist, ja, was kann ich denn noch tun? Was gibt es denn für mich noch? Wo kann ich denn wirklich frei beraten? Und irgendwann war klar, es muss provisionsfrei sein, es muss völlig ohne Fremdinteressen sein. Da es damals aber noch nicht das Richtige gab, es gab noch nicht diesen Honorarberater, also der war noch nicht definiert, habe ich erstmal versucht, also man sagt sich ja auch, wenn man unzufrieden ist, entweder akzeptiert man das, man versucht es zu ändern oder man geht weg. Ja? Und die erste Sache war, akzeptieren konnte ich es nicht. Aber vielleicht konnte ich es ja ändern. Und dann habe ich halt versucht, innerhalb der Bank da was anzustoßen, neue Überlegungen, neue Strategien. Ne? Hab da von mir aus, ohne dass mich jemand danach gefragt hätte, hat nämlich eigentlich keinen interessiert, was ich da denke, habe ich da aufgeschrieben, was ich mir vorstellen könnte, wie man vielleicht die Kunden anders betreut, wie man vielleicht die Kundenzufriedenheit mehr in den Fokus rückt, weniger den Verkauf, der wird ja sowieso stattfinden, aber es ist doch Schwachsinn zu sagen, ich muss so und so viel Bausparverträge verkaufen, wenn vielleicht meine Kundengruppe die gar nicht will und vielleicht will die was anderes und dann verkaufe ich eben das. Also ich werde ja immer irgendwas dem Kunden verkaufen, in Anführungszeichen, weil er ja immer irgendwas braucht auch. Die Frage ist halt immer nur, macht man das jetzt orientiert am Kundenbedürfnis oder macht man es orientiert an dem, was die Bank verkaufen will? Und da hat sich leider nichts geändert. Ich konnte da auch keine andere Denkweise etablieren. Man war zu sehr in diesem alten Denken drin. Man hat da gar nicht verstanden oder wollte auch kein Risiko eingehen. Also ich konnte da nichts bewegen. Ich bin da wirklich gescheitert, hatte dann noch einen Chef, der war mir ein rotes Tuch, weil er eben auch, er hatte aus meiner Sicht nicht die Legitimation, mein Chef zu sein, weil ich eben auch gemerkt habe, dass er fachlich auch mir nichts voraus hat. Er hat auch keine Vision gehabt, wie die Beratung weitergehen soll. Er war im Prinzip, er hat das akzeptiert, so wie es ist und hat uns im Prinzip immer wieder zu verstehen gegeben, dass wir möglichst wenig nachdenken sollen, einfach das, was man vorgesetzt bekommt, umzusetzen haben. Und das war auch für mich ein schwerer Zustand, diesen Chef zu akzeptieren, sodass am Ende nur noch eine Option für mich blieb. Und das ist die Option, Tschüss zu sagen, Und habe ja auch im Podcast angesprochen, dass mir das natürlich nicht leicht gefallen ist, weil man hat ja letztendlich ein sicheres Umfeld, einen sicheren Job, glaubt man zumindest, hat man ein schönes Büro, man kennt die Kollegen, die Kolleginnen, man ist irgendwie in diesem Zustand, man kennt es, man hat es zwar nicht gerne, man hätte lieber was anderes, aber man ist eben in einer Situation, wo man alles sehr, sehr gewohnt hat. Man ist in einem gewohnten Umfeld, ohne Risiko, vermeintlich ohne Risiko. Und das hält einem irgendwie gefangen, auch in der Situation, und lässt einen davor zurückschrecken, was zu ändern. Und in dieser Sackgasse war ich drin. Ich wollte was ändern, ich wollte was anderes, ich wollte Freiheit, ich wollte Eigenverantwortung, ich wollte wirklich ohne Fremdbestimmung arbeiten. Das wollte ich, ganz klar. Aber das andere, etwas zu riskieren, was vielleicht schief geht, nochmal nicht mehr zurück in die Situation, in diese Position zurückkommen zu können, das alles waren so diese verschiedenen Kräfte in mir, die gegeneinander gewirkt haben und die mich letztlich gehalten haben, sehr lange in dem Zustand. Was hat jetzt dazu geführt, dass ich es gewagt habe? Ganz einfach, es wurde ja diese Paragraph 34h Zulassung, also diese Honorarberaterzulassung 2014 im Sommer eingeführt. Und ich habe in dem gleichen Jahr 2014 auch mich sehr viel mit Glaubenssätzen beschäftigt, die man in sich drin hat. Ich habe einen Kurs gemacht im neurolinguistischen Programmieren, NLP. Also das sind Kurse, die beschäftigen sich mit der Psyche und wie man auch selbst sich selbst Blockaden irgendwo einsetzt, die nicht sein müssten. Und das hat mir auch dabei geholfen, am Ende tatsächlich eine Kündigung zu schreiben, weil es waren einfach nur Glaubenssätze und Ängste, die nicht so rational waren, die mich gehalten haben. Und nachdem ich das einigermaßen im Griff hatte, war ich kein komplett anderer Mensch, aber ich war dann doch irgendwie eher bereit, jetzt ein Risiko einzugehen. Der erste Tag dann, das war, ich weiß es noch ganz genau, im Oktober, ein sonniger Tag. Das Wetter hat zu meiner Stimmung gepasst. Ich hatte an diesem ersten Tag nach der Kündigung, der erste Tag in Freiheit sozusagen, fühlte sich unheimlich gut an. Da war keine Angst, da war keine Sorge, es war einfach nur Befreiung. Es hat mich selbst gewundert, dass ich mich da so gut gefühlt habe. Und da ging es eben los, dass man schauen muss, dass man vielleicht die ersten Leute überzeugt. Und der Irrglaube, den viele haben, den hatte ich dann ein wenig auch. Ich hatte ja viele gute Kontakte in die Bank und dachte mir, der eine oder andere, der wird dann schon auch direkt sagen, Herr Beutler, wie geht das jetzt hier als Honorarberater? Ich bin jetzt direkt bei Ihnen der erste Kunde. War aber nicht so. Aber ich hatte ja auch gesagt, dass das Tool des Newsletters für mich extrem wertvoll war, denn ich habe alle meine Kontakte, die ich hatte, mit denen ich einen guten Draht habe ich in meinen Newsletter dann eingetragen, den ich dann ab dem Zeitpunkt verschickt habe regelmäßig. Und so konnten die mich ein bisschen im Auge behalten. Das ist ja das Entscheidende, dass man nicht komplett verschwindet für die Leute, sondern dass die so ein bisschen auch weiterhin mich im Blick haben. Ich konnte mich bei denen unverbindlich melden. Ne? Einfach nur, indem ich einen Newsletter schreibe, wussten die, aha, es gibt ihn noch. Er existiert noch, er macht immer noch was. Und da hat es bei einigen teilweise Jahre gedauert, bis die dann irgendwann dann vielleicht auch die Erkenntnis hatten, erstens, das, was ich im Moment habe, ist nicht optimal. Und zweitens, das, was er hier macht als Honorarberater, scheint zu funktionieren, denn er ist ja immer noch da. Und genauso war es ja auch. Es hat gut funktioniert in dem Sinne, dass ich eben ja konstant neue Kunden gewinnen konnte. Und das kann man eigentlich relativ leicht jedem auch erklären, warum es auch Sinn macht, wenn man jemandem auch mal zeigt, wie er vielleicht aktuell investiert und was ihm das alles kostet an Provisionen und wie viel er an Provisionen noch hat, indem er vielleicht den Honorarberater einschaltet. Der spart dann so viel Geld, dass das Honorar, das er bezahlen muss an den Honorarberater, kaum ins Gewicht fällt. Ja, also wir reden jetzt hier von Anlegern, die jetzt zum Glück auch meistens die waren, die mich aufgesucht haben. Anleger, die eben nicht nur ein paar tausend Euro anlegen können, sondern meistens waren das welche, die haben 50.000, 100.000, 150.000, 200.000. Ich habe dann auch irgendwann welche mit mehreren 100.000. Ich habe auch Millionäre mittlerweile in meinem Kundenbestand. Also umso mehr Geld man eigentlich mitbringt, umso größer ist das Potenzial, Geld zu sparen. Also wir reden hier von zigtausenden von Euro. Und klar muss man dann den Honorarberater noch bezahlen. Ja, das muss man dann nochmal von der Ersparnis abziehen. Aber da bleibt wahnsinnig viel übrig. Und man hat eine bessere Beratung. Okay, der Punkt mit der besseren Beratung muss man dann ja aber auch erst beweisen. Das kann man schlecht jetzt schon von vornherein beweisen. Also ein bisschen Vertrauen gehört immer mit dazu, dass man vielleicht nach dem Kennenlerngespräch denkt, ja, okay, was er sagt, macht Sinn. Was ich spare, ist eindeutig. Und dass er mich auch gut berät in Zukunft, das ist ein bisschen Vertrauenssache. Gut, man legt ja, also ich mache es zumindest so, ich lege ja meinen Kunden auch unverbindlich schon mal was vor und sage, guck mal, so würde ich es ungefähr machen, in die Richtung geht's. Dann sieht er auch schon, was er an laufenden Kosten in Zukunft hat, wie viel das weniger ist. Und dass diese Zusammenstellung von verschiedenen Fonds für ihn jetzt einen großen Vorteil bringt, das wird er in Zukunft dann erst sehen, ne? Weil da an der Stelle können viele eben nicht mehr beurteilen, ist das jetzt wirklich optimal, sondern müssen da ein bisschen Vertrauen haben. Und ja, meine Kunden haben es natürlich nicht bereut, die haben dann im Laufe der Jahre gesehen, ja, das sind vernünftige Portfolien, die sind stabil, die können auch mal ja, Turbulenzen gut überstehen. Also das aktuelle Jahr, wir haben jetzt 2022, ist fast vorbei, es war kein gutes Jahr für viele. Ich sag mal, in meinen Kundendepots ist alles okay. Also ich meine, klar, die haben auch verloren, aber doch nicht dramatisch viel. Das war alles im Rahmen, ne? Und das muss man auch aushalten, ne? Also wenn man das nicht aushält, hat man eben mit breit gestreuten Portfolien immer ein Problem, weil man ja immer in verschiedene Anlageklassen investiert und da ist nun mal die Wertschwankung da. Aber die darf einem dann nicht großartig interessieren, weil wir reden ja jetzt nicht davon, dass wir jetzt für ein paar Monate investieren. Wir investieren ja über längere Zeiträume und was interessiert mich die zwischenzeitliche Wertveränderung? Es zählt ja nur, dass der Preis, den ich irgendwann mal bekomme, wenn ich es dann verkaufe, und das ist alles Teil der Strategie. Ja, jetzt habe ich auch zum Thema Honorarberater auch noch Fragen bekommen. Es gibt ja die Telegram-Gruppe, die gibt es auch noch. Die können Sie auch jederzeit beitreten. Und da gibt es eine Diskussionsmöglichkeit, das heißt, da kann mir auch jemand Fragen stellen und das war auch hier so. Und zwar schreibt da jetzt jemand, ja, interessantes Thema fände ich auch mal, was macht ein Honorarberater alles und was kostet das? Ja, was macht der alles? Am Ende ist es halt so, man muss ja eine Zulassung haben, man kann ja nicht einfach Honorarberater sein, man muss eine entsprechende Zulassung haben und diese Zulassung, die kann zu unterschiedlichen Finanzprodukten berechtigen. Und ich selber habe die Zulassung für Fonds aller Art. Also ich kann im Prinzip alle Fonds, die es auf dem Markt gibt, vermitteln. Die darf ich vermitteln. Und diese Zulassung als Honorarberater habe ich. Es gibt noch eine für Zertifikate und für Einzelaktien. Aber tatsächlich brauche ich die nicht, weil ich brauche keine Zertifikate und ich brauche auch keine Einzelaktien. Das kann jeder für sich noch zusätzlich tun, aber es macht keinen Sinn, in Einzelaktien zu beraten, weil dazu müsste man wirklich hellseherische Fähigkeiten haben. Ich kann bei Einzelaktien nicht tatsächlich sagen, die entwickelt sich jetzt wirklich gut oder die eher schlecht. Ich kann es nur im Gesamtmarkt beurteilen, aber nicht auf dieser Einzelaktienebene. Und ja, was kostet das? Ich habe mittlerweile einen Stundensatz von brutto 150 Euro, also brutto, ne, da ist schon die Mehrwertsteuer drin. Und damit liege ich eigentlich noch im unteren Bereich, finde es aber vollkommen angemessen so. Und am Ende ist es auch so, ich werde bei meinen Kunden immer im Vorfeld schon kalkulieren können, wie lange brauche ich jetzt für das Ganze? Ist das jetzt ein 3-4-Stunden-Mandat? Ne, also auch mal 2 Stunden, aber meistens sind es 3-4 maximal 5 Stunden für so ein Erstmandat. Das reicht dann auch aus. Wenn jemand sagt, ich mache alleine weiter, dann hat er auch schon so gewissermaßen ein Konstrukt. Und die meisten allerdings wählen die Dauerbetreuung, weil man dann auch im Kontakt bleibt. Dann werden auch im Rahmen der Dauerbetreuung keine weiteren Kosten mehr entstehen. Dann hat man eben einen gewissen Betreuungssatz, der orientiert sich dann am Depot. Liegt dann irgendwo bei 0,4 bis 0,8% pro Jahr, ne, vom jeweiligen Depotvolumen und kann jederzeit auch aufgelöst werden, diese Dauerbetreuung. Man hat halt innerhalb der Dauerbetreuung jederzeit auch die Möglichkeit, Depotbesprechungen zu machen. Man bekommt vierteljährlich eine Depotauswertung. Ich spreche auch mal Veränderungsmöglichkeiten an. Es gibt auch mal, Optimierungsmöglichkeiten, auch steuerlich. Von daher macht das für viele schon Sinn, da eine Dauerbetreuung zu wählen. Aber wie gesagt, das Erstberatungsmandat beläuft sich so in dem Bereich von 3-4, maximal 5 Stunden. Und 150 Euro brutto sind es bei mir, bei anderen sind es andere Sätze. Die Gefahr hier ist auch wieder da, dass jemand sagt, ja, ich bin Honorarberater und man glaubt, dann ist alles gut, ist aber nicht so. Man wird schon erkennen, ich könnte jetzt als Honorarberater auch hingehen und Zeit schinden. Und ich kenne leider auch so Fälle, wo die Leute erstmal stundenlang mit dem geredet haben, dann haben die eine ganz dicke, fette Ausfertigung bekommen, was ETFs überhaupt sind, welche ETFs es gibt und welche unterschiedlichen Methoden es gibt beim ETF-Investieren. Ja, und die haben sich alles bezahlen lassen. Ne? Da kamen ja dann zig Stunden zusammen. Und das finde ich dann auch wiederum unseriös. Das heißt, man sollte auch beim Honorarberater im Vorfeld schauen, ja, in welchem Rahmen bewegen wir uns jetzt. Ja, 150 Euro brutto und ich habe das in 3-4 Stunden erledigt und der andere hat nur 100 Euro brutto vielleicht und braucht aber dann 20 Stunden. Ne? Am Ende ist es immer so, das, was hängen bleibt, was man dann tatsächlich bezahlt, das ist das Entscheidende. Also auch da einen Blick haben auf das, worauf es ankommt. Dann schreibt er noch, der Honorarberater schaut er sich nur bestehende Depots an, betreut oder baut er ein Portfolio auf? Ne? Also das habe ich ja eigentlich schon beantwortet. Ich kann sowohl als auch mir einfach ein bestehendes Depot anschauen, kann das auswerten, kann sagen, wo es vielleicht ein bisschen schief ist, wo es besser geht, wo man Kosten sparen kann, wo man vielleicht ein bisschen Schieflage hat. Ich kann aber auch ein völlig neues Portfolio aufbauen und das dann eben dauerhaft betreuen. Oder aufbauen und dann übergeben, dass derjenige das alleine weitermacht. Und dann die nächste Frage, die er schreibt, berät er auch bezüglich Versicherungen und Absicherungen an? Das ist eine gute Frage. Und auch hier gibt es eine spezielle Zulassung im Bereich der Versicherung. Also es gibt auch den Honorarberater im Versicherungsbereich. Das ist dann der sogenannte Versicherungsberater. Und ja, dieser Versicherungsberater darf eben auch im Bereich der Versicherungen beraten. Ich habe diese Zulassung, ja, ich habe die. Es gibt ganz wenig Versicherungsberater und ich nutze die auch, um Bestandsverträge zu prüfen. Ne? Aber wohlgemerkt im Lebenbereich, also in Kapitalanlageprodukten. Ich habe keine Expertise im Bereich der Sachversicherung. Also da mache ich gar nichts. Also Wohngebäude, Unfallversicherung. Ich mache Leben, also Kapitalversicherung, Rentenversicherung, Riester, Rürup, was auch immer, auch Berufsunfähigkeitsversicherung, aber ich mache keine Sachversicherung, keine klassischen Sachversicherungen. Macht er Pläne für Alterssicherung oder auch vorgezogenen Ruhestand? Das auf jeden Fall. Das ist alles Teil von Strategien, die man besprechen muss. Ich habe auch viele Kunden, die in der Rentenphase sind, die auch regelmäßig an ihr Geld dran müssen, wo Auszahlpläne laufen, wo man immer wieder schauen muss, dass es aufgefüllt wird. Das sind auf jeden Fall Strategien, die großen Sinn machen. Und die sind auf jeden Fall Teil meines Repertoires. Ich nehme mal an, dass es auch bei den anderen Honorarberatern mit dabei ist. Es ist ja ein ganz wichtiger Teil der Lebensplanung. Und wo ist der Unterschied zu einem Finanzcoaching? Das Finanzcoaching, das ist für viele bestimmt auch das Passende, weil die eben schon relativ viel Ahnung haben und sich hier und da ab und zu mal eine Zweitmeinung einholen wollen. Die wollen sich einen Impuls holen, die wollen mal hören, was ein anderer, ein Profi zu ihrem Depot sagt. Und so ein Coaching kann eine Stunde oder auch mal nur 2 Stunden dauern. Ich habe da den gleichen Betreuungssatz und bin der Meinung, dass das, auch wenn es vielleicht dahingehend abläuft, dass man eigentlich sagt, jetzt, du machst das schon ziemlich gut, das läuft eigentlich, das ist ein gut aufgebautes Portfolio, vielleicht kann man hier und da, aber dass es im Großen und Ganzen eigentlich okay ist, auch die Aussage ist ja schon für viele wichtig und das ist das, was man im Finanzcoaching macht, ist halt begrenzt, man kann da eben nicht alles über das Finanzcoaching abdecken, das würde sich dann nicht mehr lohnen. Aber hier und da so ein Impulsgespräch, eine zweite Meinung, das ist im Rahmen des Finanzcoachings möglich und auch sinnvoll. Ja, dann kommt noch eine weitere Frage von ihm und zwar schreibt er, was genau sind Dimensional Fonds, wo könnte man sie erwerben? Das ist jetzt eine Frage, die kam jetzt auch schon öfters mal auf. Ich habe die auch, glaube ich, erwähnt im Podcast beim Finanzrocker. Ich finde die Dimensional Fonds durchaus eine gute Wahl, weil Dimensional Fonds sind keine ETF, also das sind keine Exchange Traded Funds, das sind keine börsengehandelte Indexfonds. Dimensional Funds orientieren sich nicht an einem Index wie MSCI World zum Beispiel, sind aber auch nicht aktiv, ja? Also sind keine aktive Fonds, sondern sind passive Strukturen und die berücksichtigen eben noch gewisse wissenschaftliche Kriterien, wo man gesehen hat in der Vergangenheit, über lange, lange Dekaden, da gibt es eine Marktprämie. Also eine Marktprämie im Sinne von, läuft ein Tick besser als der normale Markt. Das ist aber nicht die Welt. Da darf sich jetzt keiner vorstellen, dass das jetzt doppelt so viel Performance ergibt. Das wäre jetzt wirklich eine falsche Erwartungshaltung. Mir geht es nur darum, dass diese Fonds sehr breit aufgestellt sind, also sehr breit streuen, eben diese Faktoren berücksichtigen, wie zum Beispiel Value, also Wert, ne, des Unternehmens und Small Companies, also eher die kleineren, also beide Faktoren kann man getrennt voneinander umsetzen, global, europäisch, im pazifischen Raum, in Emerging Markets, da gibt es große Pakete, also die haben gar nicht so viele Fonds, es geht immer nur um die jeweilige Region. Es geht um den jeweiligen Markt und eben die Zusammenstellung, die Gewichtung der Unternehmen. Und das ist etwas losgelöst von diesen klassischen Indizes. Ich würde mal jetzt sagen, es gibt ja schon bei S&P 500 zum Beispiel starke Gewichtungen auf den größten 10. Und diese Klumpenbildung, die habe ich da weniger stark. Und das gefällt mir gut. Deswegen sind die auch bei mir immer ein Teil der Strategie. Und jetzt kommt leider das Problem, beziehungsweise für die Honorarberater ist es eigentlich gut, die werden mehr oder weniger exklusiv vertrieben, sind entweder für institutionelle Anleger gedacht oder eben für akkreditierte Honorarberater. Das heißt, nicht jeder Honorarberater darf die vermitteln. Man muss da sogar noch so ein Akkreditierungsverfahren durchlaufen, sich bei Dimensional praktisch die Zulassung holen, die vermitteln zu können, weil die eben auch darauf achten, dass der jeweilige Honorarberater von seiner Philosophie da passt, ja, und das ist das, warum das etwas exklusiver ist. Man kann die nicht einfach so über die Börse kaufen. Er kommt da nicht so leicht dran. Und ja, klar, ist für Honorarberater dann auch immer wieder so ein gewisses Argument zu sagen, ja, guck mal hier, ich habe auch die Dimensional Fonds im Angebot. Ist aber auch so, ne? Ich habe jetzt im Moment keine Idee, wie man die so auch bekommt ohne Honorarberater. Es könnte sein, dass es gewisse Vermittler gibt, also diese wie beispielsweise Rentablo, da müsste man mal schauen, Rentablo, die vermitteln ja auch Fonds provisionsfrei und da könnten auch Dimensional Fonds mit drin sein. Dimensional ist, nochmal wohlgemerkt, keine Provisionsfonds, da gibt es keinen Ausgabeaufschlag, da gibt es keine Bestandsprovision, die sind rein provisionsfrei, so wie ETF, nur sind sie eben keine klassischen ETFs, die an der Börse gehandelt werden. Ja, und dann hat sich noch jemand bei mir gemeldet, der auch den Podcast gehört hat und der offenbar Interesse hat, auch in den Bereich der Honorarberater zu gehen. Und er hat vom beruflichen Background her jetzt keine klassische Finanzausbildung gehabt, sondern aber was zumindest was nah ist an dem Bereich. Und der müsste eben für die Zulassung, und das ist auch seine Frage, was muss man da beachten, wenn man diese Zulassung will? Letztlich muss man auf jeden Fall, wenn man die 34H-Zulassung haben will, einen Kompetenznachweis erbringen, einen Sachkundenachweis. Ich kann leider nicht sagen, wie aufwendig das Ganze ist. Man wird eben in diesem Sachkundenachweis geprüft, auch von anderen Leuten, die eben die Ausbildung haben, die eben überprüfen sollen, ist man soweit sattelfest in dem Bereich. Man muss dann also schon gewisse Kenntnisse mitbringen, das ist ja auch gut so und das ist ja auch Sinn und Zweck von dem Ganzen. Ich selbst habe eben durch die Bankkaufmannsausbildung und durch meine BWL-Ausbildung, BWL-Studium, habe ich das nicht gebraucht, ne, sondern habe praktisch den Sachkundenachweis damit ersetzen können. Von daher kann ich da jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Was man auch noch braucht, ist eben eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Die kostet auch nicht so wenig. Also ich glaube, ich zahle bei mir locker im Jahr 2000 Euro dafür. Und die ist halt dazu da, wenn man eben berät, dass man, wenn man eine Falschberatung machen würde, muss man eben haften, genau wie eben die Bank auch. Und diese Vermögensschadenshaftpflicht deckt dann eben Summen ab. Ich müsste jetzt nochmal nachsehen, aber es geht in die zig Millionen. Also ich könnte bis zu zig Millionen, könnte man da letztlich ja so eine Schadenssumme über die Versicherung dann begleichen. Voraussetzung ist aber, und das ist auch die nächste Frage, die er stellt, Moment, ich lese die mal noch kurz vor. Mir stellt sich in dem Zusammenhang die Frage, ob es zum Beispiel Vorgaben hinsichtlich der Beratungsgespräche gibt. Gibt es formelle Vorgaben oder gar Vorlagen für die Gesprächsführung, Protokollierung des Gesprächs und Dokumentation der Kundenbetreuung? Oder ist man, solange inhaltlich alles abgedeckt ist, frei in seinem Tun? Das ist nicht so. Also man ist nicht frei in seinem Tun, sondern es gibt ganz klare Vorgaben, was die Dokumentation angeht. Also das ist auch ähnlich wie bei der Bank eben auch. Für mich hat sich da nie irgendwas geändert. Das war auch nie mein Wunsch. Es ist immer noch so, man muss dokumentieren, man muss Protokolle anfertigen. Es gibt ein Protokoll für die Kundenangaben, also für die Kundenklassifizierung. Man muss den Kunden kennen, man muss ihn gewissermaßen etwas ausfragen. Was hat er für Erfahrungen schon gesammelt, welche Vermögenswerte hat er aufgebaut aktuell, hat er eine Finanzierung am Laufen, ja? Wie schätzt er sich selbst ein, das ist ja auch immer so ein spannender Punkt, wie schätzt sich so ein Kunde ein, was seine Risikoneigung angeht, die Frage ist ja schon für viele schwierig zu beantworten, aber man muss versuchen, den Kunden da schon irgendwo zu klassifizieren, ist wichtig, weil wenn der Kunde größere Schwankungen nicht akzeptieren kann, da muss man eben darauf Rücksicht nehmen und das muss man im Vorfeld erkennen, was das für ein Kunde ist und deswegen gibt es eben die Befragung nach der Risikoneigung, nach den konkreten Anlagezielen und dann gibt es eben noch das weitere Formular für die konkrete Empfehlung. Auch da muss man für jede Produktempfehlung erklären, warum man das macht, ne? Und danach wird man ja auch geprüft und einmal im Jahr muss ich mich prüfen lassen von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die dann eben schaut, was hat er für Beratungen gemacht, guckt sich auch einzelne Beratungsprotokolle an und fordert auch Unterlagen an. Also wird wirklich gemacht und ist auch nicht so hoppla die hopp immer, sondern die gucken da schon genau hin. Und genau, das ist eben auch die Voraussetzung dafür, dass die Versicherung greift, weil wenn ich eine Beratung führe ohne Protokolle, dann wird die Versicherung auch nicht greifen, weil das darf ich eben nicht. Ich muss das protokollieren, damit man auch im Nachhinein überprüfen kann, ja, was hat er erzählt, was ist da passiert. Von daher ist man da schon an diese Regulierungen gebunden und die sind auch nicht anders und nicht weniger streng und auch nicht strenger wie bei anderen Finanzberatern. Nur ist halt einfach dieser Anreiz nicht da, irgendein Produkt zu verkaufen wegen der Provision, weil keine Provision fließen darf. Das ist eine ganz harte Regelung für Honorarberater. Es darf an keiner Stelle irgendeine Provision fließen. Ich kann auch nicht zweigleisig fahren und kann sagen, bei dir mache ich jetzt eine Provisionsberatung und bei dir eine Honorarberatung. Das darf man nicht. Das wird zwar oft auch kritisiert, finde ich aber überhaupt nicht kritisierungswürdig, sondern das finde ich total gut so, weil der Kunde muss sich doch auf irgendwas verlassen können. Und ich will mich als Kunde darauf verlassen können, dass ein Honorarberater keine Provision kassiert. Punkt. Wenn ich das für mich weiß, dann ist doch zumindest die Grundlage für Vertrauen geschaffen. Dann weiß ich doch, auch wenn er jetzt vielleicht nicht viel Ahnung hat, ne, im schlimmsten Fall, könnte das ja so sein, dann hat er zumindest aber nicht das Interesse, mir die teuersten Produkte zu verkaufen, weil er auf die Provision schielt. Dann hat er einfach nur keine Ahnung. Ja? Aber er hat nicht diesen Fehlanreiz. Übrigens wird es kaum Honorarberater geben, also mir ist keiner bekannt, der fachlich nicht wirklich sehr, sehr kompetent ist. Man muss sich eines vorstellen, man bewegt sich als Honorarberater raus aus einem sehr eingeschränkten Produktportfolio hinaus in die freie Wildbahn sozusagen. Man hat plötzlich nicht mehr nur 50 Fonds, aus denen man wählt, sondern Tausende. Ja? Und wer da nicht fit ist, wer die Kompetenz und den Spaß daran nicht mitbringt, für den ist das zu viel. Ja, der ist überfordert. Und deswegen bin ich der Meinung, Honorarberater sind fachlich immer hochkompetent, weil es ist einfach eine Notwendigkeit, um da klarzukommen. Weil es gibt wirklich einen Wildwuchs an Finanzanlagen und wer da der Sache nicht gewachsen ist, der bleibt besser, ja, ich sag mal, im geschützten Raum der Bank oder der Versicherungsvermittlung, die ein eingeschränktes Produktspektrum hat, vielleicht sogar schon so eine Art Schablone hat, für den Kunden wird der Fonds genommen, für den Kunden der Fonds. Also die bewegen sich dann eben in einem sehr festgelegten Bereich und können eben da nicht ganz frei wählen. Mir macht das Spaß. Ich kenne viele andere Honorarberater, denen das auch Spaß macht. Auch Honorarberaterinnen gibt es. Ne? Also ich kenne jetzt keine persönlich. Doch, ich kenne eine persönlich. Aber die meisten sind tatsächlich Männer. Aber viele gibt es in Summe noch nicht in Deutschland. Ändert sich vielleicht nach und nach. Also kann jeder sich auch gerne bei mir melden, wenn er Interesse an dem Thema hat. Und ich wollte jetzt so ein paar Dinge einfach mal im Zusammenhang mit dem Rückblick auf meinen Podcast beim Daniel Kort und den vielen Fragen, die gekommen sind, da so ein paar Dinge einfach mal noch jetzt loswerden. Ja, das ist ja schon eine ganze Zeit lang, aber das ist ja auch im Podcast-Format ist das ja auch okay, wenn man da etwas länger redet. Da ist auch noch eine Frage dabei. Gibt es eine Vergütungsverordnung für Honorarberater? Nee, gibt es eigentlich so nicht. Es gibt maximal so Rahmendaten, wo man vielleicht sagen kann, ja, in dem Bereich wäre das angemessen. Wie gesagt, ich habe 150 brutto in der Stunde, andere haben noch mehr, das ist dann auch noch im Rahmen drin. Aber es muss ja immer noch in Relation sein und ich denke, das darf da auch nicht in den Himmel wachsen, was die Preise angeht, sondern muss irgendwo angemessen sein. So, dann hoffe ich, dass ich da den einen oder anderen aufklären konnte und ja, noch so ein paar Dinge vielleicht ergänzen konnte zum Podcast. Ich freue mich sehr über Feedbacks, über Mails, über neue Abonnenten bei YouTube oder neue Mitglieder im Telegram-Kanal. Ich habe auch auf Instagram einen kleinen Kanal, wo ab und zu mal Inhalte kommen. Also ich bin da schon breit aufgestellt, ohne mich da jetzt zu verzetteln. Mein Hauptaugenmerk ist dann schon YouTube, aber auch Podcast, weil ansonsten habe ich ja dann eben meine ganz normale, reguläre Arbeit und das ist eben mit Kunden zusammen als Honorarberater oder im Rahmen von Coachings, mache auch Seminare, Online-Seminare. Also bleibt da gerne bei mir am Ball, insbesondere durch den Newsletter bekommt ihr eigentlich aus allen Bereichen immer wieder Informationen. Auch den verlinke ich ja immer hier im Podcast. Also so viel zu mir. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, auf jeden Fall guten Rutsch. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, kurz vorm Jahresende und ein gutes, erfolgreiches Jahr 2023. Und eines ist klar, ihr werdet auch im nächsten Jahr von mir an verschiedenen Stellen hören. Ganz im Sinne von investiert in Wissen.